Vielleicht habt ihr es doch noch nicht gemerkt, obwohl hier vorne zwei wundervolle junge Menschen standen. Heute wird der Gottesdienst von Teenbase gestaltet. Und als wir dann bei unserem Teenbase-Treffen darüber gesprochen haben, wer könnte denn predigen, haben so viele Leute gleichzeitig auf mich geschaut bei diesen Treffen, wie schon lange nicht mehr. Deswegen fällt diese Aufgabe heute auf mich. Ja, Teenbase, Gottesdienst. Ich finde eigentlich, Gottesdienst, der Name ist ein bisschen irreführend vielleicht. Wir nennen ja das, was bei uns sonntags zwischen 10 und 11:30 passiert, Gottesdienst. Aber eigentlich, der Name Gottesdienst bedeutet ja Gott dienen. Man könnte auch sagen, Gottesdienst, das ist die Zeit, da sind wir Gott nah, da pflegen wir Beziehungen zu Gott, da möchten wir etwas mit ihm zusammen tun. Und vielleicht stimmt ihr mir zu, wenn ich sage, das passiert ja doch eigentlich auch nicht nur sonntags zwischen 10 und 11:30. Gottes Beziehung wird ja auch oft mit einer Liebesbeziehung verglichen. Da liegt der Vergleich zu einer Ehe nahe. Für manche ist der Vergleich jetzt etwas ermutigend. Für manche kann der Vergleich zu einer Ehe vielleicht aber auch ernüchternde Assoziationen bringen. Viele Statistiken sagen, dass manche Ehepartner am Tag nur 10 Minuten miteinander reden. Und das sind dann so Ansprachen wie, wer macht den Einkauf? Wer holt das Kind von der Schule ab? Bring noch mal endlich den Müll runter. Ich bin zwar nicht verheiratet, aber ich denke, eine Ehe ist doch viel mehr als nur diese 10 Minuten am Tag. Man ist ja nicht nur 10 Minuten am Tag verheiratet. Ich bin ja auch nicht nur mit meiner Freundin in einer Beziehung, wenn ich gerade mit ihr spreche oder sie sehe. Genauso denke ich auch, Gottesdienst ist nicht nur diese ungefähr 90 Minuten sonntagsmorgens, sondern Gottesdienst, das geht auch im Alltag. Und über dieses Thema haben sich unsere Teenager gewünscht, dass ich darüber spreche. Und da habe ich euch zuallererst mal ein Foto mitgebracht, was wir bei uns im Jugendeifer-Kurs schon besprochen haben. Und zwar ist es dieses Foto. Das ist ein Schwimmbad mit ganz vielen Leuten, die da in und um das Schwimmbecken rumstehen. Und stellt euch mal vor, dieser Pool in diesem Schwimmbad stünde für die Beziehung mit Gott. Die Beziehung mit Gott, da gibt es unterschiedliche Sachen, wie Menschen diese Beziehung gestalten. Da gibt es den Jungen am rechten Beckenrand mit den Schwimmflügeln, der so zögerlich mal den Fuß reinhält und denkt, ja, will ich das? Ist das okay? Will ich mich darauf einlassen? Dann gibt es den Mann, der da wahrscheinlich gerade der Bademeister ist, der da die Zeitung liest, der komplett mit etwas anderem beschäftigt ist und gar nicht darauf achtet. Dann ist da rechts am Bildrand noch ein Mann, der an der Schreibmaschine sitzt und total in seine Arbeit vertieft ist. Dann gibt's aber auch so Leute wie der Mann da auf dem Sprungbrett, der bereit ist, tief einzutauchen und sich darauf freut, endlich ins kühle Nass zu kommen. Die Frau links am Beckenrand, die da so bis zu den Schultern im Wasser liegt und schön entspannt ist und genießt einfach ihre Gottesbeziehung. Und dann gibt's auch noch so Leute wie der Sportler da oben links vorm Spiegel, die sind nur noch auf sich selbst fokussiert. Die sind nur noch mit sich selbst beschäftigt und schauen, wie toll sie eigentlich sind. Und jetzt überleg mal, mit welcher Figur kannst du dich gerade am ehesten identifizieren, wenn es darum geht, wie deine Gottesbeziehung gerade aussieht? Bist du der Mensch, der eher zögerlich so mal kurz den Fuß reinhält, um zu gucken, wie das wohl wird und nicht so ganz weißt, ob du dich darauf einlassen möchtest? Bist du der gerade schön fleißig seine Baden schwimmt, voll im Rhythmus ist und für den das alles ganz normal und schön ist? Und wenn du dich da vielleicht gerade wiederfindest und nicht zufrieden bist mit dem, wo du gerade stehst, wer möchtest du denn gerne sein in diesem Bild? Mit welcher Figur würdest du dich gerne identifizieren können? Ich habe mich mit diesem Bild länger beschäftigt und so auch mal meinen Vergleich zu einem von euch vielleicht etwas kürzeres Leben mal etwas Revue passieren lassen und mal so geschaut, mit welchen Figuren habe ich mich im Laufe meines Lebens alles schon identifizieren können. Und das sind einige. Ich war der mit den Schwimmflügeln etwas zögerlich am Rand steht und nicht so ganz weiß, worauf er sich da einlässt. Ich war der gerade frisch zur Tür reinkommt, schon bereit zum Tauchen. Ich war der seine Bahnen schwimmt Und manchmal war ich auch der Sportler im Spiegel, der nur auf sich selbst geguckt hat. Aber der Maßstab, anhand man das beurteilen kann, welche dieser Figuren das jetzt eigentlich ist, das merkt man ja nicht nur sonntags morgens zwischen 10 und 11:30. Das hat sich auch bei mir nicht daran gezeigt, wie ich sonntags morgens im Gottesdienst bin, sondern das hat sich bei mir daran gezeigt, wie meine Gottesbeziehung im Alltag aussah. Seid ihr Jesus schon mal im Alltag begegnet? So ganz zwischendurch, man hätte es vielleicht gar nicht erwartet. Diese Frage haben wir auch bei Teenbase besprochen und haben sie unseren Teenagern gestellt und sie waren so mutig, ihre Antwort darauf in ein Video zu verfassen. Und wir schauen uns mal an, wie die Antworten genau aussahen. Ja, richtig cool. Danke an euch Teenager, dass ihr so mutig wart und das erzählt habt. Und ja, dieses Format, dass eine Frage gestellt wird und man dann Leute sieht, die diese Frage beantworten, das gibt es auch in dem Jugendalpha-Kurs, den wir bei Teenbase gerade zusammen durchgehen. Und immer wenn danach die Leute aus dem Video die Antworten gegeben haben, wird die Frage auch auf die Gruppe, die das Video schaut, ausgeweitet. Und ich dachte mir, warum machen wir das nicht heute auch, wenn wir eh schon Teenbase-Gottesdienst feiern? Seid ihr schon mal Jesus im Alltag begegnet? Und was genau ist passiert? Ich habe hier 7 Minuten Austausch aufgeschrieben, das ist ein bisschen viel. Wir schauen mal, ob ihr mit 5 Minuten auskommt. Also nehmt euch gern mal so 2, 3 Menschen um euch herum. Vielleicht die Menschen, wo ihr die Antwort nicht schon vorher kennt. Und täuscht euch mal über die Frage aus, seid ihr Jesus schon mal im Alltag begegnet? Und was genau ist passiert? Ich bin gespannt, was ihr da besprecht. Ich glaube, da sind einige tolle Geschichten bei. Also sucht euch 2, 3 Leute um euch herum, tauscht euch so für 5 Minuten aus und dann schauen wir mal weiter. Ich bin mir sicher, ihr habt so viele tolle Sachen zu erzählen und ich wünschte, ich könnte alle tolle Geschichten einmal hören, aber das geht leider nicht. Immer wieder spannend, was man so zu berichten hat und schön, das auch mal zu teilen, finde ich. Vielleicht habt ihr in euren Gesprächen gemerkt, hey, das ist ja, da passieren ja total tolle Sachen, wenn man Jesus im Alltag begegnet. Vielleicht ist es euch aber auch schon mal aufgefallen, es ist manchmal auch ganz schön schwer, Jesus im Alltag zu begegnen. Es ist nicht immer so einfach. Und es gibt vielleicht auch Sachen, die uns das ein bisschen weniger einfach machen. Es gibt auch Sachen, die uns daran hindern könnten, Jesus zu begegnen. Was sind das genau für Sachen? Was hindert euch manchmal daran, Jesus im Alltag zu begegnen? Und auch hier waren unsere Teenager so mutig, uns diese Frage zu beantworten. Ich bin sehr gespannt, was sie uns so erzählen. Stark, danke euch. Videos, die habe übrigens nicht ich selber zusammengeschnitten, das waren Sina und Sherry, die haben das selber gemacht. Ja, vielleicht ahnt ihr schon, was jetzt kommt. Nehmt euch doch mal so 2, 3 Personen, die ihr um euch rum habt, wo ihr die Antwort vielleicht noch nicht schon vorher kennt. Und tauscht euch doch mal 5 Minuten darüber aus, was hindert euch manchmal daran, Jesus im Alltag zu begegnen. Los geht's! Ich bin mir sicher, ihr könntet noch stundenlang weiterreden. Aber das könnte ich auch und ich habe ein Mikro. Ich weiß, es gibt sehr viel zu erzählen. Ich muss sagen, ich habe mich in einigen Antworten von den Teenagern auch wiedergefunden. Also jetzt nicht Fußball, da bin ich eh nicht zu gebrauchen für. Aber ja, so ein Handy ist auch nicht immer hilfreich. Manche Freunde haben bei mir in meiner Kindheit auch nicht positiv dazu beigetragen, dass ich Jesus begegnet bin. Und ich finde die Frage, was hindert uns daran, Jesus zu begegnen, finde ich sehr spannend. Und auf die Frage möchte ich jetzt noch ein bisschen näher eingehen. Ich habe mal ein bisschen Rückschau gehalten in meinem Leben und habe zwei Gründe entdeckt, in die man eigentlich sehr viel zusammenfassen kann, was genau mich jetzt daran hindert, Jesus zu begegnen. Der erste Grund ist, ich empfand mich als nicht gut genug, um Jesus zu begegnen. Vielleicht kennt ihr das auch, das Gefühl, ja, ich muss erst noch irgendwas ausräumen von mir, bevor ich Jesus begegnen kann. Ich muss erst das noch richtig machen. Ich muss erst noch meine Bibellese wieder in den Rhythmus bekommen und dann muss ich das noch machen und dann muss ich dem noch vergeben und dann muss ich das noch tun und dann 24 Vater unser beten und dann kann ich erst wieder zu Gott kommen. Davor kann ich Gott nicht unter die Augen treten. Nee, das geht so nicht. Ist erst noch ein bisschen sauberer, ein bisschen besser werden. Und die gute Nachricht ist aber, erstens, das ist kompletter Schmarrn. Und zweitens, all diese Dinge, die ich an mir finde, die mich als nicht gut genug machen, um vor Gott zu treten, um Gott nahe zu kommen, bei ihm zu sein. All diese Dinge zählen gar nicht mehr, weil Jesus all diese Dinge schon auf sich genommen hat und dafür bezahlt hat. All diese Dinge hat Jesus schon ausgeräumt, als er für die Schuld, die ich trage, für die Strafe, die ich bekommen sollte, gestorben ist. In 2. Korinther 12, Vers 9, da spricht Paulus davon, wie er mit den Sachen, die er an sich als Fehler erkennt, umgeht. Und er sagt, Jesus sagte zu mir, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Und so ist es auch. Nicht mehr und nicht weniger. Du brauchst nur Gottes Gnade, um zu ihm zu kommen. Und die hast du schon als unverdientes Geschenk bekommen. Noch ein Satz von Paulus in Römer 8, Vers 1 schreibt er, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Keine Verurteilung, die dich davon abhalten könnte, in Gottes Thronsaal, zu seinen Füßen, zu ihm zu kommen und ihm nah zu sein. Und in Epheser 1, Vers 7 steht, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und damit sind alle Sünden gemeint. Es gibt keine Sünde, die nur so ein bisschen vergeben wird und da ist noch ein kleiner Rückstand, noch ein kleiner Rest davon an dir dran, der dich irgendwie unrein macht. Es ist alles weg. Es ist alles reingewaschen, was dich irgendwie davon abhalten könnte, zu Gott zu kommen. Und das ist die gute Nachricht. Du bist zwar von Natur aus nicht gut genug, aber Jesus macht dich durch sein Werk gut, damit du zu ihm kommen kannst, damit du Gott begegnen kannst, damit du Gottes Nähe erfahren kannst. Also wenn es darum geht, dass du Angst davor hast, dass irgendetwas von deinen Sünden doch noch zurückbleibt, dann lass diesen Gedanken los, denn mit Verlaub, das ist kompletter Quatsch. Timothy Keller, ein sehr weiser Mann, wie ich finde, schreibt in seinem Buch Beten, dem heiligen Gott nahe kommen, Folgendes. Das Kreuz Jesu bedeutet, dass keine Sünde uns mehr verdammen kann, weil Jesus sie ja durch sein Opfer gesühnt hat. Und es bedeutet auch, dass Sünde für Gott etwas so Ernstes und Schlimmes ist, dass Jesus sterben musste. Wir müssen beide Aspekte der Gnade Gottes sehen oder wir fallen einem der folgenden Irrtümer zum Opfer. Entweder wir verharmlosen das Kreuz, weil wir meinen, dass Vergeben für Gott doch keine große Sache ist, oder wir bezweifeln, dass Gott uns wirklich und vollständig vergeben hat. Beide Fehler sind geistlich tödlich. Ich habe selbst diesen Fehler, diese Lüge viel zu lange geglaubt, dass ich nicht gut genug bin, um in Gottes Nähe kommen zu dürfen. Ich habe viel zu lange geglaubt, dass ich erst noch irgendwas anderes machen musste, das mich irgendwie besser oder schöner macht, damit ich wieder zu Gott kommen kann. Aber seitdem ich das als Lüge erkannt habe und Gott mir geholfen hat, diese Lüge, diesen Fehler auszuräumen, erlebe ich immer wieder und immer mehr schöne und intime und nahe Zeiten mit Gott. Und ich möchte dich ermutigen, dass du diese Lüge, diesen Fehler gemeinsam mit Gott angehst. Ich glaube, es glauben heute noch viel zu viele Leute, dass sie noch irgendetwas dazu tun müssen, damit sie endlich rein und sauber vor Gott sind. Das ist einer von zwei Fehlern, die ich erkannt habe in meinem Leben, die mich daran gehindert haben, Gott im Alltag zu begegnen. Ich empfand mich als nicht gut genug. Und der zweite Fehler ist, finde ich, fast genauso doof, nämlich ich fand etwas anderes besser, als Gott im Alltag zu begegnen. Ich zog etwas anderes vor, um meine Bedürfnisse zu stillen, um meinen Durst zu stillen. Vielleicht ist das jetzt hart zu hören für dich, aber es kann sein, dass es in deinem Leben etwas gibt, was du Gott vorziehst, wenn es um die Erfüllung deiner Bedürfnisse geht. Etwas, wo du noch vor Jesus hingehst, um deinen Durst zu stillen. Sei es das Bedürfnis nach Nähe, nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Liebe, nach Zuneigung, nach Intimität. Ich könnte eine ellenlange Liste von Bedürfnissen aufzählen. All diese Bedürfnisse kann Gott stillen. Aus irgendeinem Grund rennen wir Menschen immer wieder zu irgendwelchen anderen Quellen, um diesen Durst in uns zu stillen. Und auch da gibt es eine gute Nachricht. Zum einen, wir sind nicht alleine mit diesem Fehler. Es gab schon viele andere Menschen vor uns, die diesen Fehler gemacht haben. So auch zur Zeit des Alten Testaments. Jeremia 2, Vers 13 ist ein sehr schönes Kapitel, in dem Gott sehr krasse, aber auch sehr ermutigende Sachen spricht. Da spricht Gott, denn mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Erst haben sie mich verlassen, die Quelle mit lebenspendendem Wasser, und dann haben sie sich rissige Zisternen ausgehauen, die überhaupt kein Wasser halten. Eine Zisterne ist grob gesagt ein unterirdisches Loch, ein Behälter, in dem man Wasser speichern kann. Und wenn diese Zisterne rissig ist, dann speichert man dieses Wasser nicht sehr lange darin. Und ich denke, was diese Metapher hier bedeutet, ist eben das, dass Gott die Quelle lebenspendenden Wassers ist. Die Quelle, wo wir all unsere Bedürfnisse stillen können. Aber stattdessen suchen wir uns andere Quellen, rissige Zisternen, die nicht von Dauer sind und die unseren Durst auch nicht wirklich stillen können. Und diese Metapher, das finde ich sehr interessant, findet sich auch im Neuen Testament. Die benutzt sogar Jesus selber. Wir lesen im Johannesevangelium in Kapitel 4 davon, wie Jesus eine samaritanische Frau an einem Brunnen trifft. Und er spricht mit dieser Frau auch über diese Metapher. Diese Frau hatte in ihrem Leben schon viele Beziehungen, viele romantische Beziehungen, viele Männer, viele Affären. Und anscheinend hat sie sich in diesen Beziehungen, in diesen Affären immer irgendeine Art von Stillung ihres Bedürfnisses erhofft. Aber offensichtlich haben diese Beziehungen dieses Bedürfnis nicht nachhaltig stillen können. Und Jesus redet mit dieser Frau darüber, was auch hier in Jeremia 2 schon gesagt wird, dass Jesus eine Quelle lebenspendenden Wassers anbietet. Und wenn wir von dieser Quelle trinken, sagt er, dann werden wir nie wieder durstig. In Johannes 4, Vers 13 und 14 steht, jeder, der von diesem Wasser trinkt, also das Wasser, was in diesem Brunnen da ist, der wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Da schwingt für mich schon so ein bisschen Jeremia 2, Vers 13 mit, eine Quelle lebensspendenden Wassers. Ich wünsche dir, dass du erkennst, welche Quellen in deinem Leben dir salziges Wasser anbieten, Brackwasser, was dich immer wieder durstig zurücklässt, was deine Bedürfnisse nicht wirklich nachhaltig stillt. Und ich wünsche dir, dass du zu der Quelle, die Jesus dir schenken möchte, kommst. Zu der Quelle, die dir metaphorisch gesprochen lebendiges Wasser gibt, von dem man nicht wieder durstig wird. Ich habe das auch selber in meinem Leben erkennen müssen und dürfen, dass ich einige Quellen habe, an die ich mich wende, die meinen Durst nicht wirklich stillen, die mir manchmal sogar schaden. Bedürfnisse nach Nähe, Sicherheit, Geborgenheit, Liebe. Nur Jesus kann diese Bedürfnisse so stillen, dass du danach keinen Durst mehr danach hast. Das sind also zwei Dinge, die mich in meinem Leben davon abhielten, Jesus zu begegnen. Ich empfand mich als nicht gut genug, um Jesus zu begegnen, oder ich empfand etwas anderes besser, als Jesus zu begegnen. Und ich wünsche dir und mir, ich wünsche uns allen, dass wir mit Gottes Hilfe immer wieder erkennen und mit seiner Hilfe diese Lügen immer seltener auf den Leim gehen. Wir werden jetzt gleich eine Lobpreiszeit haben. Während im Lobpreis stehen Hartmut, Imke, Sibylle und Johannes dafür in einem Foyer. Und da kannst du für dich beten lassen. Vielleicht hast du gemerkt gerade, ja, da ist eine Quelle in meinem Leben, an die wende ich mich immer wieder, aber da möchte ich eigentlich loskommen. Dann geh ins Foyer, lass für dich beten. Oder auch jetzt im Lobpreis, rede mit Gott. Ich wünsche uns allen, dass wir immer näher zu der Quelle des lebensspendenden Wassers kommen, die Jesus ist, die aus dem Alltag unsere Bedürfnisse nachhaltig stillen kann.